BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Heute geht's bei uns um wahre Supernasen, Rettungshunde, die bei der Suche nach vermissten Menschen helfen und sie aufspüren. Bei uns zu Gast ist die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die DLRG, die Rettungshundestaffel, die in Pöcking stationiert ist, also diese, wo unsere Gäste herkommen. Und zwar der Jürgen Römmler und die Ina Rebel, ganz herzlich willkommen bei uns. Wo sind denn die Hunderl heute? Leider nicht bei mir im Studio, jetzt ja gerne da.
Hallo, guten Morgen. Ja, meine Hunde sind zu Hause, ganz brav.
Meine Hunde? Der ja, Plural.
Genau, also mehrere. Wir haben insgesamt 3 Hunde, meine Freundin und ich. Und 2 davon sind tatsächlich aktiv bei der Rettungshundestaffel. Eine ist schon pensioniert, mehr oder weniger.
Da werden wir drüber reden, genau. Wie lange ein Hund quasi als Rettungshund arbeiten kann oder darf, solange die Nasen mitmachen, vermute ich. Bei Ihnen, Frau Rebel?
Ja, guten Morgen. Ich habe 4 Hunde, davon sind schon 3 Senioren und ein Hund in Ausbildung und die habe ich jetzt auch zu Hause untergebracht. Also ja. Die warten schön brav daheim. Ja.
Ein Hund in der Ausbildung, das wird natürlich auch ein spannendes Thema werden, über das wir gleich mehr erfahren werden. Wie ein Hund ausgebildet wird, welche Hunde sich dafür eignen, ob das auch vorkommt, dass das Herrchen willig ist, der Hund vielleicht auch, aber man sagt, na, das geht nicht, der ist einfach zu verspielt. Also was das alles bedeutet, denn auch wie bei Ihnen steckt mehr dahinter, als man auf den ersten Blick oft sieht. Unser Thema heute in dieser Sendung. Nochmal herzlich willkommen. Wir freuen uns auf das, was Sie uns zu erzählen haben. Ina Rebel, Jürgen Römmler von der Rettungshundestaffel der DLG in Pöcking sind heute bei uns zu Gast. Wie sind Sie denn auf den Hund gekommen? Wie war das bei Ihnen, Frau Rebel?
Ja, also ich habe vor meinem ersten Rettungshund schon einen Hund gehabt. Das war so ein ganz klassischer Familienhund. Da waren die Kinder klein, der ist so mitgelaufen, war ein ganz unkomplizierter Hund. Ja, und nachdem, wenn man mal in dem Hundethema drin ist,
kommt man nicht mehr weg.
Genau, dann kommt man eigentlich nicht mehr raus. Ja. Einmal Hund, immer Hund.
Ist so.
Und dann habe ich mich entschlossen, ich wollte einen Hund haben, mit dem ich was machen kann. So richtig, entweder einen Sport oder irgendwas Vernünftiges. Habe mir einen Hund zugelegt, der in alle Richtungen irgendwie Interessen hat und habe dann ein Jahr lang geschaut, ja, was sind denn seine Interessen wirklich oder ihre Interessen? Es war eine Hündin. Und habe dann gemerkt, dass die unheimlich nasenorientiert ist, also permanent mit der Nase am Arbeiten war und habe mir dann rausgesucht, was kann ein Hund machen, der sehr nasenorientiert ist und bin dann irgendwann ja beim Mantrailing hängen geblieben und habe bei der ersten Stunde, die wir gehabt haben, sofort gemerkt, ja, das ist unseres, das mag sie, das mag ich und ja, seitdem sind wir da dabei.
Kann man da eine Übungsstunde irgendwo machen oder wo haben Sie das festgestellt?
Ja, ich habe durch eine Freundin, die Hundetrainerin ist, eine Adresse bekommen, wo man sowas sportlich ausüben kann, also ohne, dass man in einer Rettungshundestaffel sein muss und das habe ich mir angeschaut und so über diese Organisation bin ich eingestiegen dann quasi in das Thema.
Also sportlich heißt, es ist wie ein Übungsparcours für den Hund und für, also dass man einfach quasi zusammen das ausprobiert oder was macht man da?
Es funktioniert eigentlich genauso, wie wir das jetzt in der Rettungshundestaffel auch machen. Also Mantrailing bedeutet Personensuche nach Individualgeruch.
Entschuldigung, dass kein Ernstfall dahinter steckt.
Genau, dass kein Ernstfall dahinter steckt. Das ist eine reine Beschäftigungsform für einen Hund, die sehr artgerecht ist und die man eben auf rein sportlicher Basis ausüben kann, ohne eben einen ernsthaften Hintergrund dabei haben zu müssen. Man kann sich natürlich dann, wenn man dementsprechend motiviert ist, in diese Richtung entwickeln. Man kann aber einfach nur das aus rein sportlichen Gründen, Gründen und auslastungstechnisch für einen Hund einfach betreiben.
Ja, ja. Und aber der Impetus, dass Sie sagen, ich will aber eigentlich, ja, ich sag mal, diesen ernsthaften Teil dabei haben, der war relativ schnell da.
Ja, das ging relativ schnell, weil der Hund sich gut entwickelt hat und ich mich scheinbar auch gut entwickelt habe. Und dann kam irgendwann die Anfrage, ob wir nicht Lust hätten, in so ein bisschen ernsthafteres Genre zu wechseln mit dem Ganzen. Und das hat mich sehr interessiert, weil es eine sehr spannende Angelegenheit ist und man natürlich auch was sehr Sinnvolles mit seinem Hund dann auch macht.
Und ist die Hündin, ich glaube, es war eine Hündin.
Ja,
ist eine
Hündin. Wie heißt sie? Die heißt Iota.
Iota. Ja. Was ist das für eine Rasse?
Das ist ein Louisiana Catahoula Leopard Dog. Das ist ein amerikanischer Jagd- und Treibhund.
Ah, Und gibt es die noch?
Ja, die lebt noch. Die ist jetzt 14,5 Jahre alt.
Schon in Pension?
Ja, die ist schon längst in Pension, aber die ist ganz lange in Einsatz gegangen. Die hat viele Einsätze gemacht und ist dann irgendwann verdient in Rente gegangen.
Mhm. Und jetzt haben Sie wieder eine Hündin in Ausbildung.
Richtig.
Also Sie wollten gerne weitermachen.
Ja, ich habe schon zwei Hunde ausgebildet in der Sparte zum Mantrailer. Mein Rüde, der nachgezogen hat, der ist leider letztes Jahr verstorben. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht halte ich es ohne aus, aber nein.
Es muss sein.
Es muss irgendwie sein, wenn man da in diesem Thema drin ist. Es ist einfach so spannend und es packt einen so, dass ich mir dann wieder einen Hund gesucht habe und habe den im Tierschutz gefunden. Ich habe jetzt eine Hündin aus dem Tierschutz aus Italien. Das ist ein Segugio Italiano.
So eine Art Bracke, gell?
Das ist eine Art Bracke, eine italienische Bracke. Und die war 1,5, als ich sie gekriegt habe. Und die macht sich sehr, sehr gut. Ich
Was
bin
heißt
sehr zufrieden.
Tierschutz Italien? Das können wir vielleicht noch ein bisschen genauer erklären.
Ja, ich hab mir gedacht, mein nächster Hund, ich möchte gerne einen Hund sozusagen retten.
Ja.
Ich möchte einem Hund, der kein gutes Zuhause hat, eine Chance geben auf ein schönes Zuhause und auf ein schönes Leben und habe dann auf einer Tierschutzseite, die in Deutschland angesiedelt ist, eine Organisation gefunden, die italienische Jagdhunde weitervermitteln.
Mhm.
Und da habe ich sie her.
Mhm. Wie sind Sie auf den Hund gekommen, Herr Römmler?
Ja, also bei mir war es ja ähnlich. Also ich habe damals in meiner Beziehung, hat die Freundin einen Hund mit in die Beziehung gebracht. Der war allerdings zu alt für die Rettungshundearbeit und dann war bei uns eine Vorführung von einer Rettungshundestaffel im Tierheim in Starnberg und ich habe mir das angeschaut. Und dann habe ich mir gedacht, na okay, also beim nächsten Hund möchte ich auch sowas machen. Ist jetzt auch gut vereinbar mit meinem Beruf, weil ich hauptberuflich bei der Berufsfeuerwehr in München bin. Also das war von Haus aus schon klar, wenn mit dem Hund dann schon was in Richtung Rettungsarbeit und natürlich die Zusammenarbeit mit dem Hund super und sinnvoll. Genau, und dann hat mir das irgendwie schon so angeflasht da bei der Vorführung, dass ich gesagt habe, okay, da wird die Reise hingehen, habe mich dann auch vorgestellt und mit denen geredet. Und habe auch den Hund, den nächsten, dann mehr oder weniger schon ein bisschen gezielter noch ausgesucht, dass der auch geeignet ist.
Was war das dann?
Das war Australian Shepherd.
Mhm. Der ist im Moment sehr beliebt, das sieht man öfter gerade.
Ja, ist so ein Modehund.
Was immer ganz, ganz schwierig ist, wenn Hunde beliebt sind.
Ja, leider, weil die dann teilweise überzüchtet werden. Es ist schwierig, dann wirklich einen Hund zu bekommen, der nicht überzüchtet ist und keine Genfehler hat. Gerade beim Australian Shepherd ist das relativ oft der Fall. Auch mit Folgen natürlich dann vom Verhalten her und Charakter her. Ja. Und ich habe aber Gott sei Dank einen super Züchter erwischt, wo das alles gepasst hat. Damals war es auch noch nicht so ein Modehund. Ja. Und der war super geeignet für die Rettungshundearbeit, hat sich auch super entwickelt.
Gibt es den noch?
Nee, der Barney ist tatsächlich auch gestorben vor 2015, mit 11. Ist aber auch viele Einsätze gelaufen und teilweise auch erfolgreich. Also von daher, und ich habe jetzt tatsächlich wieder einen Australian Shepherd. Vom Aussehen ganz anders jetzt und auch vom Charakter ganz anders. Ist ja tatsächlich
jedes Viech ist anders. Ja, genau, so gilt für Katzenbesitzer, bestätigen das auch im Übrigen.
Genau. Und der macht sie super, ist ja jetzt auch schon geprüft, mehrere Jahre und auch sehr einsatzerfahren.
Und wie viele sind es insgesamt? Frau Hebel hat gesagt 4.
Ja, genau, also bei uns sind es 3.
3.
Tatsächlich 2 von meiner Freundin und der Barney, mein Hund. Wir haben da die Enya, die ist inzwischen auch pensioniert, die war auch geprüfter Flächenhund, ist ein kleiner Pinscher-Mix aus dem Tierschutz, die haben wir aus dem Tierheim in Selb geholt. Die kommt aus Tschechien. War so ein Findelhund und ich muss ehrlicherweise sagen, ich war nie so überzeugt von kleinen Hunden und kein Freund. Ich habe gesagt, also nie einen Hund aus dem Tierschutz, nie, weil die Probleme geben vielleicht, weil man die Vergangenheit nicht kennt, keinen kleinen Hund. Das war so meine Devise und tatsächlich hat mich die aber zu 100% überzeugt. Ja, die hat dann meine Lebenspartnerin hat die dann geführt und als Rettungshund ausgebildet und die war wirklich super, super toll und hat mich so überzeugt, weil die so einen Ehrgeiz hat und so eine Persönlichkeit da ist, dass ich gesagt habe, okay, kleine Hunde können das genauso, ja.
Und Sie haben gerade gesagt, die war ausgebildeter Flächenhund, was heißt das?
Also die ist ausgebildet worden, wir bilden ja mehrere Sparten ab, einmal die Personenspürhunde, wie die die Ina schon gesagt hat, und Flächenhunde. Das heißt, der sucht frei ohne Leine ein vorgegebenes Gebiet ab. Und alle Personen, die da drin sind und ihm hilfebedürftig erscheinen, was wir schon natürlich speziell trainieren, die wird er anzeigen. Mhm. Also die Enya war ein Hund, der durch Pendeln angezeigt hat, sogenannter Freiverweiser. Also die ist zwischen der vermissten Person und dem Hundeführer hin und her gependelt und hat praktisch den Hundeführer so zu der Person geführt. Ja. Mhm. Genau.
Mhm. Und die anderen gehen an der Leine?
Also genau, die Mantra-Hunde gehen an der Leine. Ja. Genau, und der zweite Hund, also mein Hund, der Barney, ist auch ein geprüfter Flächenhund, ist aber ein sogenannter Verbeller. Also das heißt, der bleibt bei der Person und bellt so lange, bis ich letztendlich dann bei der Person bin. Und
das ist interessant, das sucht sich jeder Hund selber aus, wie er meldet. Kann man das so
mehr
sagen?
Mehr oder weniger, ja. Es gibt ja Hunde, die sehr gern Kontakt zum Menschen haben, die da auch gar kein Problem haben. Und es gibt auch Hunde, die jetzt da eher mal so ein bisschen vorsichtig sind, eben vielleicht aus der Geschichte raus, aus der Historie raus. Und ein Hund, der eher so ein bisschen vorsichtig ist bei Personen, und da gibt man dem dann eher die Möglichkeit eben des Freiverweisens, dass er sich wieder lösen kann von der Person und da nicht unbedingt dort bleiben muss. Mhm. Ja. Aber tatsächlich, ja, sucht sich's eigentlich der Hund aus oder bietet es an, und wir sagen dann, okay, die Ausbildungsart oder die ist besser geeignet.
Habe die Ehre, heute zu Gast die Rettungshundestaffel von der DLRG in Pöcking am Starnberger See, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Wir denken natürlich automatisch, klar, See, Schwimmen, Wasser, aber ein klassischer Rettungshund holt jetzt keine Leute aus dem Wasser, richtig?
Nein. Richtig, ja. Also unsere Hunde zumindest nicht. Es gibt inzwischen in Bayern ausgebildete Wasserrettungshunde tatsächlich. Ja. Auch bei der DLRG in Füssen meines Wissens nach ist so ein ausgebildeter Wasserrettungshund, die tatsächlich Personen aus dem Wasser retten auch oder unterstützen. Traditionell kommt es ja eher vom Gardasee aus der Richtung, die das intensiv schon seit Jahren betreiben. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir keine ausgebildeten Wasserrettungshunde haben.
Sondern was genau machen Ihre Hunde, wenn ihr zum Einsatz geht?
Also der, wo jetzt speziell am Wasser arbeitet, da haben wir Wasserortungshunde, die wir gerade ausbilden. Das heißt, das sind Hunde, die tatsächlich nach Personen suchen, die im Wasser untergegangen sind.
Ja, wie also, können sie das?
Ja, tatsächlich gibt der Mensch ja einen Geruch ab zu jeder Zeit. Und tatsächlich, auch wenn er länger unter Wasser ist, spalten sie dann natürlich Hautschuppen ab, weil es an die Wasseroberfläche gelangt.
Also da geht es um Tote.
Genau, letztendlich muss man sagen, leider vom Zeitansatz her, bis wir alarmiert und vor Ort sind, ist es tatsächlich, muss man ehrlicherweise sagen, eine Leichensuche. Ja. Aber auch da ist natürlich wichtig, dass man eine Person möglichst schnell findet, bevor es jemand anders findet. Und man muss sagen, im günstigsten Fall, jetzt wenn die Wassertemperatur relativ niedrig ist, besteht auch noch eine theoretische Möglichkeit vielleicht, dass man den nochmal reanimieren könnte. Ja, wobei das sehr theoretisch ist.
Aber wie gesagt,
auf jeden Fall wichtig, den Angehörigen ja die vermisste Person wieder zurückzugeben letztendlich und natürlich zu verhindern, dass irgendjemand anders die dann irgendwo beim Schwimmen findet.
Ja. Aber in der Regel werden wir alarmiert bei vermissten Personen, die jetzt
Land, gell?
Ja, genau, ja. Land. Also wir sind in der Stadt unterwegs, wir suchen nach dementen Senioren zum Beispiel. Das ist eigentlich so mehr oder weniger unser Haupteinsatzgebiet. Und da haben wir natürlich schon öfter die Chance, die Leute lebend noch zu erreichen.
Mhm. Gott sei Dank.
Ja,
das wäre, glaube ich, auch. Ja, das, ich meine, es ist ja. Das braucht man, glaube ich, nicht extra erwähnen. Eigentlich jeder Mensch, der im Rettungswesen tätig ist, hat sehr viel mit Tod, mit Unglück, mit Tragik zu tun, keine Frage. Und muss es auch aushalten, sonst, wenn er es nicht aushalten könnte, ganz würde richtig, er da nicht arbeiten. Ja. Aber auf der anderen Seite freut man sich natürlich auch, wenn was gut ausgeht. Wir werden später vielleicht einfach mal 2, 3, 4 Sachen erzählen, wo man sagt, da hat es super geklappt, toll, haben wir uns gefreut. Vielleicht auch durchaus mal, ja, wenn es nicht so gut ausgegangen ist, damit man sehen kann, wie die Einsätze so ablaufen. Aber jetzt bleiben wir nochmal bei den Hunden. Also der klassische Rettungshund eher in der Fläche, oder was heißt Fläche, also kann natürlich bergig sein auch, aber Land, und dann am Wasser und dann eben die im Wasser, wo Sie gesagt haben, das kommt vom Gardasee. Da, und die setzen die Hunde mit dem Hubschrauber zum Teil ab, haben Sie vorhin
ja,
erzählt.
Tatsächlich werden die Hunde aus dem Hubschrauber abgesetzt, um eben Personen, die in Wassernot sind, zu retten tatsächlich. Also die werden da abgesetzt und die Personen können sie dann am Haltegriff
die
und
haben der so Weste ein, die von haben dem einen Bügel
Hund,
oder
genau ja, wie eine Schwimmweste kann man sich vorstellen für Hunde, wo Griffe dran sind. Da können die Personen sich dann einhalten und die Hunde bringen die dann tatsächlich an Land oder zu einem Boot, wo die dann aufgenommen werden können.
Aber das ist schon, also was ich, man muss doch immer wieder staunen, oder was die können.
Ja.
Überrascht euch das auch noch, obwohl es seit so vielen Jahren damit zu tun hat.
Ja, es ist jedes Mal faszinierend, weil wir trainieren ja auch jede Woche mit unseren Hunden. Und es ist jedes Mal, also jedes Training ist spannend. Also es ist nie so, dass man sagt, oh ja, das ist jede Woche dasselbe. Ja, und, sondern es ist eigentlich jedes Mal spannend, wie die Hunde arbeiten, wie sie was machen, wie sie dazulernen, wie sie Situationen meistern und einfach dieser unfassbare Geruchssinn der Hunde, das können wir uns gar nicht vorstellen, was die wahrnehmen und wie sie das einsetzen können. Das ist einfach sehr, sehr schön zu beobachten.
Also Sie machen es wirklich nur über die Nase, kann man sagen, oder?
Vorwiegend.
Ja? Überwiegend. Die erfahrenen Hunde, kann man tatsächlich sagen, die, wenn dann den Geruch haben, dann schauen sie ja optisch. Ja. Also der Hund ist ja eher der Nasenseher, sage ich jetzt einmal. So was wir mit dem Auge wahrnehmen, nimmt er mit der Nase wahr und andersrum. Und da ist so, dass die erfahrenen Hunde dann schon die Ohren und die Augen mit einsetzen.
Also wenn er was riecht, dann guckt er auch.
Aber wir haben es tatsächlich auch im Training, dass die Hunde so im Abstand von 2 Meter an einer Versteckperson vorbeilaufen, wo sie sagen, der muss mich doch jetzt sehen, aber die so in ihrem Geruchstunnel drin sind und mit der Nase arbeiten, dass sie die Person erstmal tatsächlich nicht wahrnehmen, optisch.
Ja, oder einfach mal draufstoßen, weil sie es nicht gesehen haben, aber in der Nase haben einfach und plötzlich stehen sie vor der Suchperson und sind selber total überrascht.
Da gibt es wahrscheinlich unzählige Untersuchungen über die was da passiert, wie viel die Riechzellen, was die alles wahrnehmen können und so weiter. Das ist schon sensationell, ja, muss man sagen. Und die werden ja in vielerlei Bereichen eingesetzt. Also ich weiß eine Geschichte von einem Kollegen, die ich mal hochinteressant war, der Zoll benutzt sie natürlich und da denkt man immer erst an Drogen, klar, Rauschgift, irgendwie sowas. Aber da gibt es auch Geldschnüffler. Mhm. Die schnüffeln nach Geld.
Ja, natürlich.
Geldtransport,
Schweizer Grenze. Falschgeld und solche Dinge.
Datenträger. Karten, Mikrochips.
Dass jemand seine, Entschuldigung, Kinderporno-Dinger versteckt. Ja, suchen sie auch. Wahnsinn.
Ja, oder es gibt auch Hunde, die eingesetzt werden für Diabetiker, die riechen können, wenn jetzt jemand in Unterzucker fällt zum Beispiel und dann eben denjenigen darauf aufmerksam machen, dass er eben seine Medikamente oder was auch immer er nehmen muss, rechtzeitig noch erreicht. Ja. Also das können die auch alles.
Da habe ich sogar mal eine junge Dame im Zug kennengelernt, die hatte genau so einen Diabetikerhund, die gesagt hat, Der riecht es, weil ihr Körper dann anders riecht.
Ja, richtig, genau.
Also und an dem Geruch, gell, des Körpers.
Ja, Hunde können ja auch Hormone riechen. Also die deswegen reagieren die wahrscheinlich auch manchmal etwas merkwürdig auf Personen, wo man sich denkt, ja, was ist denn da jetzt los? Aber der hat sicherlich irgendwelche hormonellen Ausschüttungen, die für den Hund jetzt merkwürdig erscheinen, die wir gar nicht wahrnehmen. Ja.
Positiv oder negativ wahrscheinlich.
Genau, richtig. Genau. Ja. Genau.
Die Rettungshunde sind heute unser Thema. Wir haben gerade gehört, es gibt Hunde, die aus dem Hubschrauber ins Wasser springen und dort jemand aus dem Wasser retten können. Es gibt sogar, das macht ihr nicht, aber Sie haben es mir gerade erzählt, Frau Rebel, eine Bekannte von Ihnen bildet Hunde aus, die Borkenkäfer riechen.
Ja, selbst das kann der Hund eben unterscheiden. Ja? Also jeglicher Geruch, den man dem Hund antrainiert, den kann er dann letztendlich auch unterscheiden. Und deswegen gibt es jetzt auch mittlerweile Hunde, die Borkenkäfer aufspüren können.
Und zwar lange, bevor wir es sehen können mit dem Auge richtig, oder sehen, dass da was passiert, dass da Schäden sind.
Da geht es eben einfach auch wieder nur um Geruch. Ja. Mhm.
Dann gehen wir mal ein bisschen über die Ausbildung. Gehen wir mal zu diesem Thema, bitte. Also wenn man sagt, ich habe einen Hund, ich möchte mit dem arbeiten, ich glaube, der könnte passen, gibt es für mich als Halter Anzeichen, dass ich erkenne, ob es wirklich passen könnte, schon im Vorfeld, bevor ich mich an jemand wende, um zu sagen, ich möchte jetzt in der Rettungshundestaffel mitarbeiten.
Im günstigsten Fall sucht man sich vielleicht einen Hund aus, der eben dafür schon geeignet ist. Also jetzt zum Beispiel in unserer Sparte der Mantrailer. Da tun sich die Jagdhunde relativ leicht, weil die eh schon sehr nasenorientiert sind. Wenn man einigermaßen erfahren ist, kann man das auch sehen, ob der Hund geeignet ist dafür.
Ah, das können Sie sehen, wenn jemand kommt mit Hund ein bisschen, ja?
Ja, ein bisschen tatsächlich. Also wir machen ja alles über den Spieltrieb. Ja. Für den Hund ist das ja alles ein Spiel, wo er am Schluss dann belohnt wird, letztendlich, wenn er das gut macht und seine Aufgabe erfüllt. Das ist ja dem sein Antrieb. Und tatsächlich muss man sagen, grundsätzlich ist jede Rasse fast geeignet, ja, außer er ist jetzt tatsächlich zu klein, dass er es körperlich nicht schafft oder
nicht sozial verträglich. Wird halt sowas. Einfach schwierig, ja.
Genau, dann wird es ja schwierig. Aber grundsätzlich von der Nase her sind da jetzt fast keine Grenzen. Also wir haben ja auch sämtliche Rassen vom kleinen Pinscher bis zum großen Hoverwart eigentlich quer durch das Beet alle. Ja, Boxer sind ausgebildet als Rettungshunde. Also das ist möglich. Manche haben mehr Riechzellen, sagt man, die tun sich leichter. Mhm. Aber ja, es muss ja auch nicht jeder Mentrailhund kilometerlange Trails machen. Ja, oft ist ja wichtig, dass man erst einmal schaut, wo ist eine Grundrichtung, wo geht es hin, wo geht es aus dem Gebäude raus. Und das können Hunde auch mit kurznasigen Hunden eigentlich genauso erledigen. Ja. Mhm. Also wichtiger ist da eher der Spieltrieb und der Wille, tatsächlich
arbeiten zu wollen. Ja. Ja. Ich glaube, den haben fast alle, wenn man sie lässt, oder?
Es gibt relativ wenig unmotivierte Hunde. Mhm. Also es freuen sich eigentlich alle Hunde drüber, wenn sie eine Beschäftigung bekommen, wenn sie was tun dürfen und vor allen Dingen, wenn sie wichtig sind auch. Also Hunde merken natürlich auch sehr stark, wenn sie wichtig sind.
Tatsächlich?
Ja, also die können sehr gut unterscheiden, wenn die in Einsatz gehen und dieses ganze Szenario, das da stattfindet, dass jetzt was ganz Wichtiges passiert und da fühlen die sich dann auch dementsprechend.
Ja. Sieht man dann, oder?
Ja.
An der Körperhaltung, am Ausdruck.
Ja, alles, was sie dann so zeigen, man merkt, ja, jetzt sie haben was Wichtiges erledigt und ja, sie sind einfach, wir sind ein Team, ja, wir machen das zusammen.
Also jetzt konkret zur Ausbildung. Also es kommt jemand und sagt, wie in Ihrem Fall, Sie haben gesagt, Sie haben gemerkt, als Sie mit dem Hund Mantrailing gemacht haben, das ist Ihrs und auch das vom Hund und Sie wollten es aber auf gute Füße stellen, will sagen, Sie wollten damit was bewirken, helfen. Ja. Wie ging es dann weiter?
Dann geht man sozusagen als Mensch-Hundeteam in eine Ausbildung, weil es wird ja nicht nur der Hund ausgebildet, sondern der Mensch muss auch ausgebildet werden.
Aber wohin?
Dann geht es in die Rettungshundestaffel.
Also ihr bildet dann konkret aus, ja.
Genau. Richtig.
Wobei man sagen muss, erst einmal findet ein Gespräch statt, schon mal Vorgespräch.
Warum will es jemand?
Genau, also wir haben, muss man sagen, so im Monat 4-5 Bewerbungen.
Doch, tatsächlich,
tatsächlich viele, ja. Man merkt ja immer, es ist so ein bisschen ein Hype, so wie jetzt nach dem Erdbebenkatastrophe da in der Türkei. Ja, da waren Rettungshunde ja stark im Gespräch und danach merkt man schon, das steigt an, dass jemand sagt, oh, ich möchte auch und ich habe jetzt so einen tollen Hund und Rettungshunde und könnte ich mir gut vorstellen. Also dann führen wir da erst einmal telefonisch ein Vorgespräch, ja, weil es ist viele Leute einfacher vorstellen, wie es letztendlich ist. Mhm. Und da klären wir schon mal, ist überhaupt vom Zeitansatz. Es ist ein sehr, sehr zeitaufwendiges Hobby, muss man jetzt tatsächlich sagen, oder von der Ausbildung und allem, also nicht bloß vom Hund, sondern auch vom Mensch. Tatsächlich ist die Auswahl vom Mensch fast schwieriger wie die vom Hund,
das
muss man tatsächlich
sofort
sagen.
Ja,
weil
klar.
Wir sind so ein homogenes Team. Ja. Wir müssen uns in der Nacht um 3 beim Schneegestöber irgendwo im Wald aufeinander verlassen können. Ja. Ja, wir können in Situationen, die tatsächlich grenzwertig sind. Und da muss ich mich einfach auf meinen Partner verlassen, wie im Rettungsdienst, bei der Feuerwehr, wie irgendwo anders. Ja. Und da passt halt auch nicht jeder ins Team, muss man halt tatsächlich sagen. Und wir suchen die Leute schon sehr gezielt und sehr genau aus. Ja. Also wir haben da keinen Nachwuchsmangel, muss man tatsächlich sagen, im Moment eher einen Aufnahmestopp für Personen mit Hund, weil wir einfach von der Ausbildungskapazität einfach an der Grenze sind. Was wir sehr gerne nehmen würden, wären Helfer ohne Hund, ja, die uns tatsächlich unterstützen als Helfer.
Die braucht es nämlich auch.
Genau, im Team geht man immer als Hundeführer mit Helfer, der sich dann Funken, Karte, Kompass und solche Sachen orientieren.
Das wäre doch vielleicht eine Idee für Menschen, die sagen, ich hätte so gerne einen Hund, aber ich kann keinen halten, weil meine Lebensumstände ungünstig sind. Ich bin nur bei der Arbeit und habe keine Zeit für das Tier oder ich habe eine kleinere Wohnung, ich habe keinen Garten. Die könnten doch da dabei sein, oder?
Jederzeit gern gesehen. Also die könnten auch ins Training, könnten da als Versteckpersonen für uns, weil wir da natürlich auch immer wieder unterschiedliche Personen suchen wollen, also die sind jederzeit gern gesehen und dürfen sich gerne bei uns melden.
Okay. Ja, wir haben auch einen Kollegen, also seit vielen, vielen Jahren, der die Staffel unterstützt und keinen Hund hat, der zu den Trainings kommt und auch zu den Einsätzen und früher auch Kurse organisiert hat. Also man kann bei uns auch sehr gut ohne Hund sehr aktiv sein und viel unterstützen.
Also ich denke, es ist gerade eine gute Option eben aus den angesprochenen Sachen, wenn jemand sagt, ich tät gern, geht aber nicht, aber da kann ich mich engagieren und mithelfen. So, also Sie haben einen gefunden, es ist ein Bewerber da mit Hund, wo Sie sagen, der passt ins Team, Hund macht einen guten Eindruck. Schaut man den an, den Hund auch?
Ja, natürlich. Schon. Also erstmal die Person und dann natürlich auch den Hund, ja, und dann entscheidet das Team der jeweiligen Sparte, das ganze Team, passt der zu uns, passt er nicht zu uns. Und wenn das dann soweit in Ordnung ist, alle sagen, das passt, dann steigen wir tatsächlich in die Ausbildung ein, weil Sie ja vorher auch gesprochen haben, wegen dem Alter, weil wir haben welche, die tatsächlich mit dem Welpen kommen, gerade die, wo schon mal Rettungshundearbeit gemacht haben, die schaffen sich dann natürlich einen jungen Hund, da fängt man ein bisschen früher an, aber es ist tatsächlich auch kein Problem, einen Hund mit 3, 4 Jahren auszubilden. So ab 5 aufwärts wird es natürlich ein bisschen komplizierter, nicht vom Hund her, aber man muss die Zeitfaktor, die Ausbildung zum Rettungshund dauert in der Regel 2 bis 3 Jahre, bis der tatsächlich so weit ist, dass er zur Prüfung zugelassen werden kann. Ja. Und wenn ein Hund halt 5 ist und nach 3 Jahren, dann ist er 8. Und dann kann man sich ausrechnen ungefähr, also ich denke so bis maximal 13 Jahre schafft es ein Hund einfach auch konditionell. Das ist sehr, sehr anstrengend für die Hunde.
Ja, die sind ja dauernd in Bewegung,
also
die
rennen erst 3- und 4- und 5-fach, sondern auch vom Kopf, also das macht die ja richtig müde, die sind ja richtig platt nach so einem Einsatz oder so einer Suche. Ja. Und da muss man halt die Verhältnismäßigkeit sehen, rentiert sich es wirklich einen Hund noch dann auszubilden, wenn er dann eigentlich bloß nur 2, 3 Jahre vielleicht in Einsatz geht. Ja. Also das steht dann nicht so im Verhältnis.
Also Sie sind mit Ihrer jetzt wie lange in Ausbildung mit
Ihnen? Ja, ein knappes Jahr jetzt. Also ich habe die seit September 2022. Ich habe die erst ein bisschen ankommen lassen hier in Deutschland, weil sie kommt aus Italien von einem Jäger. Ich weiß nicht, was sie erlebt hat oder nicht erlebt hat. Und ich habe sie erst mal ein paar Wochen ankommen lassen und bin dann in die Ausbildung mit ihr eingestiegen. Also sie ist jetzt ein knappes Jahr dabei.
Und wie konkret geht's los? Also kommt ein Hundebesitzer mit seinem Hund, sagt, der passt ins Team, machen wir übernehmen die Ausbildung. Wie oft macht man das? Also wie oft kommen die und wie sind die ersten Schritte? Was versteckt man da? Wie geht das?
Also das unterscheidet sich so ein bisschen von der Ausbildung vom Flächenhund. Das kann ich jetzt ja kurz berichten. Die Ina ist eher der Fachmann dann für die Personenspür und den Mentrailer. Also bei uns in der Fläche ist es so, dass die erst einmal daran gewohnt werden, dass per se alle Personen ganz, ganz toll sind. Ja, also erst einmal macht man, bei uns heißt das Futterkreis, wo der Hund in der Mitte ist und wir machen außenrum einen Kreis mit 5, 6 Leuten. Jeder hat ein Leckerli oder ein Spieli. Und dann lässt man den Hund einfach los und lockt ihn mal und zeigt ihm, wenn du bei mir bist, Spieli oder Futter. Ja, manche sind da am Anfang eher ein bisschen zurückhaltend. Da sieht man auch schon ein bisschen, wie ist der Hund so. Hat er grundsätzlich gar kein Problem mit fremden Personen oder ist er eher so ein bisschen zurückhaltend? Ja. Und das macht man so 2, 3 Mal, dass der einfach schon mal weiß, okay, wenn ich bei einer Person bin, dann ist da eigentlich Halligalli und Spaß und ich kriege was Leckeres zum Essen oder mein Lieblingsspiele. Und der nächste Schritt ist dann tatsächlich so ein Witterungsspaziergang, wo man gezielt Personen so irgendwo im Wald platziert, dass der Hund den Geruch mit dem Wind in die Nase kriegt und dann sagt, oh, okay, da ist ein Geruch, da ist ein Mensch, da schaue ich doch mal hin.
Ob er wieder ein Spiele
hat oder vielleicht wieder was abstauben kann, genau. Und so lernt man dem Hund praktisch, wenn ich da irgendwo einen finde im Wald, der ist immer super toll, weil der hat mein super Leckerli oder mein Fressen oder so und so, baut man das halt immer weiter auf.
Und wir haben es vorhin schon ganz kurz angerissen, wie kann man das... Also dieses, er bellt entweder, er verbellt ihn oder er pendelt hin und her, haben Sie gesagt, so zeigen die an. Wie kann man das fördern oder unterstützen, je nachdem, was man will?
Das bieten die Hunde teilweise selber Hunde schon an. Ja, wenn der nicht gleich sein Fressen kriegt, dann wäre der Reaktion sagen, weil er sagt, hey, jetzt bin ich da, jetzt tu mir mein Fressen her. War doch im Futterkreis auch so. Ja. Und dann fangen die vielleicht einmal an zum Scharren. Und das ist aber auch was man dann, aber abgesetzt davon, die Anzeige abgesetzt von der Suche, dann auch dem antrainiert. Ja, dann wird er halt einmal an der Leine gehalten und kommt an sein Fressen nicht hin. Ja, und dann wird er erst scharren und irgendwann, wenn er bellaffin ist, dann wird
dann
er irgendwann
er
den
was.
Ersten Wuff machen und dann kriegt er gleich Jackpot. Dann, ja, sobald dann, der bloß den kleinsten Ton rausbringt, wupp, ist gleich das Spielzeug oder das Leckerli da und der sagt, oh, das lohnt sich ja, wenn ich da bell. Ja. Und bei dem anderen Hund, der eben halt nicht so gern bellt oder auch nicht so gern bei der Person bleibt, dem lernt man halt dann einfach, dass er zu seinem Herrchen oder Frauchen zurückgeht, da eine Belohnung kriegt und wenn er wieder zurückkommt zu der Person, von der auch was kriegt. Ja, also dass er da praktisch hin und her pendelt und dafür dann seine Belohnung kriegt.
Und es wird dann quasi immer besser, um es
genau,
mal so zu
also
formulieren.
Genau, also die Suchen werden immer größer, die in Anführungszeichen Opferbilder werden immer mehr variieren. Ja, wir haben sitzende, wir haben liegende Personen, wir haben welche, die erhöht irgendwo oben sind, auf dem Jägerstand, auf dem Holzstoß. Wir haben Personen, die mehr nach Alkohol riechen, wir haben Personen mit Rollator, mit Krücken, die durch den Wald humpeln und. Also alles, was wir so...
Die ganze Bandbreite, die eben im realen Leben passiert.
Genau, und tatsächlich möchte man nicht glauben, dass die Hunde ja da wirklich schon drauf reagieren natürlich auch. Ja. Also wenn vor mir jemand da mit Krücken durch den Wald, das ist für den ganz was anderes. Ja. Da kann schon einmal sein, dass der eigentlich, der pendelt, dann erst einmal bellt. Oder ein anderer Hund eher ein bisschen schreckhaft ist. Ja, aber das macht es ja so interessant und das müssen wir aber heute halt alles üben. Und darum dauert die Ausbildung auch so lange. Ja.
Und welchen Zeitraum setzen Sie grundsätzlich an? Sagen Sie, ja, also nach 2 Jahren haben Sie es ziemlich raus oder ist es auch Charaktersache? Ist es ganz unterschiedlich, je nachdem, wie einfach der Hund drauf
ist? Also tatsächlich ein bisschen spartenabhängiger. In der Fläche sagt man so 2, 2,5 Jahre. Bei den Mentrailern ein bisschen länger, weil die Ausbildung ein bisschen aufwendiger ist. Aber so nach 2, 2,5 Jahren sind die meistens so weit, dass man sagt, ja, jetzt bei mir war es nach 1,5 Jahren so, aber dem geschuldet, dass ich vorher ja schon einen Hund komplett ausgebildet habe. Ich habe gewusst, was ich mache, was ich tue. Ich habe nicht die ganzen anderen Sachen noch zusätzlich lernen müssen. Dann geht es natürlich ein bisschen schneller, ja, wenn man einen zweiten Hund ausbildet. Wenn jemand aber frisch anfängt, kommt aber auch tatsächlich auf den Hund, auf das Team tatsächlich auch an. Ja, es gibt super Hunde, wo aber der Hundeführer eher ein bisschen länger braucht, bis auch sein Hund lesen kann. Das ist für uns ganz wichtig, den Hund zu lesen, dass man auch sieht, jetzt zeigt er Reaktion, was macht er denn? Und manchmal gibt es halt auch Hunde, wie bei den Menschen auch, der eine kapiert es halt ein bisschen schneller, der andere ein bisschen weniger schnell. Und dann muss man den halt da hilfen. Oder der eine lässt sich eher motivieren, der andere ein bisschen weniger. Aber nach 2, 2,5 Jahren kriegen wir die eigentlich immer hin, dass das so passt. Ja.
Wir haben gerade gehört, wie ein Hund in der Fläche ausgebildet wird. Und dass natürlich alles über die Belohnung und über die Leckerli und über den Spieltrieb geht. Frau Reppel, wie ist es denn beim Mantrailing, also wenn Sie wirklich Personen suchen?
Ja, bei uns funktioniert das ein bisschen anders.
An der Leine, Entschuldigung,
genau,
sag's
ja,
mal zu,
ja,
an der Leine.
Genau, ja, also der große Unterschied ist, dass unsere Hunde an der Leine laufen. Und also der allergrößte Unterschied ist, dass der Mantrailer nach einem spezifischen Geruch sucht, also nach einem Individualgeruch. Der Flächenhund sucht generell nach menschlichem Geruch. Ja, dem ist es egal, welcher Mensch. Aber der Mantrailer kriegt also einen spezifischen Geruch angereicht und nach dem sucht er dann. Also wir suchen spezielle Personen. Ja, also der lernt. Unter allen Gerüchen, die draußen so unterwegs sind, genau diesen Geruch rauszufiltern. Und das ist ein bisschen komplexer. Und wir sind auch vorwiegend in der Stadt unterwegs. Also meistens starten unsere Einsätze irgendwo entweder in einem Altenheim, in einem Krankenhaus. Also wir sind urbaner unterwegs. Deswegen sind unsere Hunde auch an der Leine, weil es viel zu gefährlich wäre, die laufen zu lassen. Im Gegensatz jetzt zum Flächenhund, der immer in der Fläche, in der Natur eingesetzt oder vorwiegend in der Natur eingesetzt wird, können wir das nicht anders. Wir sind also quasi immer mit unserem Hund verbunden.
Aber es ist auch für den Hund sehr herausfordernd, wenn er so viel wahrnimmt mit seiner Nase und er soll aber das alles ausblenden, alles wegblenden und sagen, nee, der würde ja sagen, oh, da riecht was interessant, normalerweise geht er dahin, aber er darf nicht, weil er soll ja diesen Individualgeruch eines Menschen, dem soll er ja
das
folgen.
Das wird auch ganz langsam aufgebaut, also die lernen in ganz kleinen Schritten so eine Spur zu verfolgen und je weiter sie natürlich fortgeschritten sind in dieser Arbeit, blenden sie andere Gerüche aus, weil sie wissen, werden. Dieser Geruch führt mich zum Erfolg, der führt mich zu meinem Futter. Bei uns ist es genauso. Also wir belohnen natürlich auch entweder mit Futter, mit Spieli. Also die meisten Hunde kriegen Futter, weil sie essen einfach gern. Das ja. ist so.
Und kann man ihnen nicht verdenken, tun wir auch.
Wenn sie dann irgendwann mal festgestellt haben, okay, ich kriege einen Geruch, ich verfolge diesen Geruch, ich verfolge diese Spur und am Ende sitzt dann jemand mit einem großen Jackpot, dann werden sie auch andere Gerüche einfach ignorieren. Ja, weil es sich einfach lohnt, an diesem Geruch zu bleiben.
Aber auch da die Frage, der erste Schritt, wie geht's los?
Ja, wir arbeiten natürlich auch mit Versteckpersonen. Mhm. Also wir haben eine Person, die uns quasi eine Spur legt. Die legt uns am Anfang einen Geruchsartikel. Ja, das kann jetzt eine Socke sein, das kann ein Taschentuch sein. Irgendwas, was eben nach dieser Person riecht. Und die erste Spur ist vielleicht mal 20 Meter lang. Also die ist wirklich ganz, ganz kurz. Der Hund kriegt diesen Geruch gezeigt. Der darf mit der Nase hin und dann darf er quasi also seine Spur selber erkunden. Und wenn er dann angekommen ist, kriegt er Futter. Man freut sich mit ihm und dann dehnt man eben diese Länge der Spuren und die Schwierigkeiten, die sich auf so einer Spur ergeben können, aus, ja.
Mhm. Es wird immer länger.
Es wird länger, es wird schwieriger. Schwierigkeiten für einen Hund sind zum Beispiel jetzt eine Kreuzung. Ja, wenn er sich entscheiden muss ich rechts gehen, muss ich links gehen, geht es geradeaus? Sind alte Spuren von demjenigen vorhanden? Das heißt, wenn wir irgendwo suchen, wenn wir einen Vermissten haben, der aus einem Seniorenheim verschwunden ist oder von zu Hause, sind ja in der Regel Spuren drunter, wenn derjenige spazieren geht. Der Hund muss also unterscheiden können, was ist die frischere Spur, was ist die ältere Spur.
Was ist der aktuellere Duft?
Ist aktuell für mich relevant? Und all diese Dinge baut man natürlich ins Training ein. Dann verschiedene Situationen natürlich auch jetzt wie bei den Flächenhunden. Der Mensch, der kann irgendwo liegen, der kann irgendwo sitzen, der kann mit dem Rollator unterwegs sein, mit dem Rollstuhl. Diese ganzen Situationen müssen trainiert werden. Geruchliche Schwierigkeiten, wenn wir in Häusern unterwegs sind, da geht es viel um Thermik zum Beispiel und wo komme ich durch, wo komme ich nicht durch. All das sind Dinge, die wir in unser Training einbauen müssen, was die Sache sehr komplex macht. Auch Verkehr natürlich, wenn wir in der Stadt unterwegs sind, ich muss an der Ampel anhalten, der Hund muss lernen, dass er einfach nicht überall drüber schießen kann, sondern dass er mit mir zusammenarbeiten muss. Ja, das ist eine sehr komplexe Arbeit.
Wir unterhalten uns nach den 11 Uhr Nachrichten weiter. Das ist enorm spannend, was Sie da erzählen. Bis gleich.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns zu Gast sind heute Jürgen Römmler und Ina Rebbel von der DLRG, genauer gesagt der Rettungshundestaffel Pöcking am See. Und wir haben schon einiges gehört, wie die Hunde ausgebildet werden und warum sich eigentlich nahezu jeder Hund trainieren lässt, weil sie alle mit Spieltrieb und Belohnung arbeiten und Freude dran haben, wenn sie aktiv sein können. Über die Ausbildung von Rettungshunden gesprochen, die also wirklich Man-Trailing machen, so nennt man das eben, die Suche nach vermissten Personen, die dann an der Leine gehen und ganz gezielt auf diesen individualen Geruch reagieren müssen. Sie haben gesagt, Frau Rebel, das fängt so an, dass man kleine Routen am Anfang legt, dann werden die Routen immer größer, immer komplizierter. Genau. Auch die Situationen, in der die Person gefunden wird, wird immer komplizierter. Haben Sie das mal erlebt, dass Sie sagen, der Hund kapiert es schneller und der andere nicht? Sie haben ja jetzt schon zwei sozusagen in Ausbildung, sagen, der war da besser, aber der andere kann das dafür besser?
Ja, also es kommt natürlich auch immer darauf an, wie nervenstark so ein Hund ist, wie er mental aufgestellt ist. Das unterscheidet sich natürlich stark, das ist ganz klar. Es gibt aber auch durch das, dass wir mit der Leine mit dem Hund verbunden sind, natürlich auch eine Rückkopplung zum Hundeführer. Mhm. Also die Hunde merken sehr wohl, was am anderen Ende der Leine passiert, ob der Mensch hinten dran nervenstark ist, ob der gelassen ist, ob der cool ist in den Situationen. Das überträgt sich alles auf den Hund und deswegen können wir nicht immer nur sagen, ja, der Hund muss dieses und jenes können,
der Mensch,
der da hinten dran hängt, der muss das eben auch können.
Können wir ja gerade mal vertiefen, was muss der Mensch lernen?
Der Mensch muss einfach lernen, was vielen Menschen relativ schwer fällt, Führung abzugeben. Also in unserer Sparte ist es ganz wichtig, die Führung an den Hund abzugeben, sich auf den Hund zu verlassen und so wenig wie möglich Einfluss zu nehmen auf den Hund. Das ist für viele, viele Hundebesitzer ziemlich schwer, weil sie kommen ja oftmals, was weiß ich, aus dem Hundesport, aus der Hundeschule, wo ihnen immer gelernt wird, sie müssen dem Hund das und das vorgeben. Ja, der Hund muss Sitz und Platz und alles Mögliche können. Und wenn sie dann zu uns in die Arbeit kommen, zu uns ins Training, müssen sie sich eigentlich komplett zurücknehmen. Und das ist für ganz viele ganz schwer und das müssen viele Menschen lernen, dass sie einzig und allein auf den Hund vertrauen und den Hund machen lassen.
Haben Sie das schon erlebt, dass der Hund gut gewesen wäre, aber mit dem Herrchen hat es dann nicht geklappt, weil sie gesagt haben, der ist uns zu nervös, der ist uns zu wenig gelassen und hat nicht diese Stärke?
Ja, das kommt vor. Mhm. Wir haben schon noch eine Probezeit auch, gell? In der Rettungshundestaffel. Also es ist ja oft so, dass man Teams kriegt, wo man sagt, ja, okay, der Hund ist gut und der Mensch ist eigentlich auch ganz gut und dann stellt sich innerhalb von einem halben Jahr raus, das wird nichts. Ja, die sind nicht nervenstark genug, können auch mit Situationen zum Beispiel nicht umgehen, dass man, ja, bei uns kommt es schon auch mal vor, dass wir eben nicht lebend finden.
Ja, klar.
Solche Situationen muss man verarbeiten können und sowas lernt man, man kann nie hinter einen Kopf schauen, ja. Und das lernt man einfach innerhalb von ein paar Monaten auch kennen.
Ja, auch ganz wichtig, eben der menschliche Aspekt, habe ich ja vorher schon gesagt, der Hund ist eher gar nicht so oft das Problem. Aber natürlich, dass der Hundeführer sich auf den Hund verlässt und der Hund aber auch weiß, der Hundeführer ist noch da und kann ihn unterstützen. Ja. Tatsächlich schwierig, weil wir ja viel mehr denken. Ja. Der Hund arbeitet und das Tolle ist ja, man sieht ja die Entwicklung vom Hund. Also mein Hund ist jetzt, der ist jetzt 8 Jahre alt, hat mit einem Jahr oder kurz vor einem Jahr schon mit der Ausbildung begonnen, ja, mit 1,5 Jahren geprüft worden, viele Einsätze gelaufen. Der erarbeitet sich das alles selber, dem muss ich nicht mehr sagen, wo er genau laufen muss, dass er in den Wind kommt, das macht er selber, ja, und wenn man da dem Hund nicht vertraut und den immer wieder irgendwo hinschickt, wo der Hund aber sagt, hey Herrli, da war ich doch schon,
da ist nichts,
ja. Dann sagt er irgendwann, ganz ehrlich, wenn das du besser warst,
dann geh doch du,
oder er kommt wieder zurück und bellt einfach und sagt, hey Herrli, jetzt sag mal irgendwas, dann mache ich halt das, was du mir sagst. Mhm. Aber das ist schade, weil die Hunde so selbstständig werden und das ist ja das, was die Ina vorher gesagt hat. Ja, die Hunde, man sieht ja von Anfang, wenn man anfängt mit dem Futterkreis, oh, da ist der noch verhalten und nach ein paar Jahren steht der Hund auf einmal da und stellt was da, ja, und sagt, hey, ich bin Rettungshund, ja, also ich mache tolle Sachen, ich bin selbstbewusst.
Das ist hübsch, wie Sie das erzählen, der Hund steht da und ist selbstbewusst.
Ja, tatsächlich, das sieht man richtig an der Körperhaltung, dass der wesentlich selbstbewusster ist und auch sagt, hey, ich mache was andere nicht machen, ja, und damit seinen Aufgaben auch wächst tatsächlich und das ist schön zu beobachten und da, wenn man den Hund halt einbremst immer, ja, dann ist es kontraproduktiv, weil der Hund halt dann irgendwann sagt, ja, wenn du mich nicht lässt, ja, dann mache ich es halt auch nicht.
Ja, ja, ich unterbreche eigentlich eine Entwicklung dann im Hund, ja, wenn ich Sachen vorgebe. Wir versuchen unseren Hunden eine Selbstständigkeit anzulernen, dass sie selbst entscheiden in Situationen, die wir nicht entscheiden können, weil wir ja keine Nase dafür haben. Also wir haben ja eine Nase, aber wir riechen das nicht, was der Hund riecht. Und insofern können wir ihn nur negativ beeinflussen in manchen Situationen. Und das ist für den Hundeführer einfach ein großes Gebiet, eben den Hund ungestört arbeiten zu lassen. Wir sind zwar ein Team, wir arbeiten zusammen, aber in unserem Team heißt es eigentlich, unsere Teamarbeit ist den Hund in Ruhe lassen.
Ja, ja. Also wenn jemand zu führungsstark ist, dann ist es nicht ganz einfach.
Dann fürs Tier auch nicht. Genau, das ist kontraproduktiv. Mhm. Also man muss lernen, sich zurückzunehmen. Der Hund hat da eigentlich, der hat die Nase vorn, kann man sagen.
Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Also im Mentrailing noch mehr wie in der Fläche. In der Fläche habe ich tatsächlich nur die Möglichkeit zu sehen, wo könnte der Hund Probleme haben, einen Geruch zu kriegen. Dann schicke ich ihn da tatsächlich nochmal hin oder gehe mit dem einfach nochmal da hin, dass er sich dann selber erarbeiten kann. Da habe ich die Möglichkeit, ja, oder dass ich sage, okay, das Suchgebiet ist jetzt da die Grenze, dann soll er natürlich nicht in das nächste Suchgebiet gehen, weil da wieder ein anderer Hund unterwegs ist, dass ich ihn wieder zurückrufe. Ja, da muss ich schon ein bisschen Einfluss drauf nehmen tatsächlich. Aber in der Fläche lernen die Hunde zum Beispiel, wenn er was in der Nase hat, einen Geruch von einem Menschen und ich rufe den ab in dem Moment, wird er sich nicht abrufen lassen. Ja. Dann zieht er das durch und sagt, mein Auftrag ist, die Person finden, die steht jetzt über dem. Ja, also es gibt bei uns so super Abrufwort, wenn der Richtung Bahngleise läuft oder irgendwo, wo es gefährlich werden könnte, ja, dann muss natürlich irgendein Abrufkommando geben oder ein Pfiff, wo er sagt, okay, da ist jetzt ganz egal, was er in der Nase macht, da muss ich wieder zurück. Aber in das normale Zurück, wenn ich rufe, dann, und er hat was in der Nase, wird er nicht kommen. Ja, dann wird er sagen, oh nee, herrlich, ich habe was in der Nase, da bin ich jetzt dran, da kannst du mir jetzt zurückrufen, ich ziehe es aber durch. Ja. Mhm.
Ja, es ist schon spannend. Also wie ich am Anfang unserer Sendung gesagt habe, unseres Gesprächs, es steckt wieder mal so viel mehr dahinter, als was man von außen weiß und sieht. Das ist unglaublich,
also was uns alles erzählen. Die Ausbildung für einen Hundeführer, man denkt, ja, man arbeitet da ja überwiegend mit dem Hund. Und darum, wenn jemand ganz am Anfang bei der Bewerbung schon so viel Schwerpunkt auf den Hund legt, ja, dann wird es meistens schwierig, ja, weil der einfach lernen muss, dass der Hund gar nicht so unbedingt immer im Mittelpunkt steht. Ja, weil der, aber beim Training, man muss ja sagen, wir trainieren jetzt immer Freitag in der Fläche und sind da meistens so 10, 12 Hunde in der Ausbildung. Und dann werden halt die Jüngeren kriegen weniger, die Eltern kriegen mehr, die, wo auf die Prüfung hinarbeiten, die kriegen dann auch größere Suchen natürlich, dass sie für die Prüfung vorbereitet werden. Aber tatsächlich ist es so, dass der Hund relativ lange Zeit im Auto verbringt.
Ja, die müssen lernen.
Das müssen die lernen, warten einfach. Ja. Und das ist für viele Hundebesitzer ganz, ganz schlimm, weil die sagen, oh, jetzt komme ich da ins Training und meiner, da wird nur ihr Hund bespaßt, in Anführungszeichen. Ja, die denken auch viel, ja, das ist eine super Beschäftigung für meinen Hund, aber da steckt ja viel mehr dahinter. Unser Ziel ist ja, Menschenleben zu retten, und da kann ich nicht einen Hund aus Spaß ausbilden, da kann ich überhaupt keine Kompromisse eingehen, weil im schlimmsten Fall lässt ihr mir jemand im Suchgebiet liegen und der überlebt das nicht, ja, also das muss man ja immer im Hinterkopf behalten, ja, und dahingehend muss man natürlich auch die Leute dann schulen. Ja? Also die Ausbildung für die Hundeführer ist ja wahnsinnig umfassend, von Karte, Kompass. Wir sind ja immer in irgendwelchen komischen Gebieten, wo man sich nicht auskennt.
Aber nehmen Sie unterschiedliche Rollen ein, wenn Sie mit Ihren Hunden auf Suche sind, als wenn Sie zu Hause sind? Weil zu Hause braucht es vielleicht das ein oder andere Mal eine gewisse Dominanz. Man sagt, Freundal, Sofa nicht, haben wir gesagt. Gell? Ja. Da muss man das ja auch durchsetzen. Ja.
Also man muss, also was tatsächlich ich bei meinen Hunden mache, ist, die kriegen nicht so eine explizite Ausbildung wie vielleicht manch anderer Familienhund. Also mein Hund muss jetzt nicht am Straßenrand sitzen bleiben. Also wenn wir eine Straße überqueren, das lernen ja viele Hunde, Familienhunde, dass Straßen überqueren, da bleibe ich sitzen, da muss ich dieses und jenes machen. Das lernen meine Hunde jetzt nicht, weil das für mich kontraproduktiv wäre dann in der Suche, weil die sollen einfach, wenn sie eine Spur haben, dann sollen die auch über Straßen gehen. Die sollen sämtliche Hindernisse überwinden. Das muss denen egal sein. Also so gewisse Abstriche muss man bei so einem Hund vielleicht machen im Privatleben. Beim Flächenhund vielleicht weniger, weil der ja auch lernen muss, abrufbar zu sein und Kommandos zu befolgen. Bei den Mantrailern ist es anders, weil wir ja eine Leine hinten dran haben. Mhm. Also ich lerne, meine Hunde sind keine Kommando Queens und Könige. Also die können relativ wenig. Die können das, was sie können müssen, aber die müssen nicht viel können.
Also die müssen nicht ins kleinste Detail daheim wissen, wenn die Futterschüssel links steht, dann darf man da jetzt nicht hin. Oder,
ja, solche Sachen, also was relevant ist für zu Hause, natürlich.
Das schon.
Aber das sind jetzt keine Unterordnungsprofis, sage ich mal. Ja? Wie man sich das manchmal denken würde. Sind trotzdem ganz normale Familienhunde, die sich in der Familie oder in der Hundegruppe normal verhalten müssen. Aber manch anderer Hund lernt unterordnungsmäßig mehr als jetzt mein Hund, der Personensuche macht.
Ja, tatsächlich in der Fläche ein bisschen anders. Ja. Wobei es auch so ist, in der Prüfung wird natürlich die Unterordnung abgeprüft, ja, also der Gehorsam, weil natürlich der Rettungshund schon einmal an einem Platz bleiben muss. Ja. Wenn ich dem sage Platz, dann muss der schon einmal da bleiben. Und das gilt natürlich auch für die Mantrail-Hunde. Also der Grundgehorsam ist da, aber nicht so, wie man es kennt bei manchen Hunde, die dann wirklich immer nur nach oben schauen Richtung Hundeführer und dann neben dem hertrauben. Das ist bei uns tatsächlich nicht so Ja, und wenn ich dem Sitz sage und er macht nicht auf die Sekunde Sitz, dann ist das auch nicht so schlimm. Ja. Aber sie lernen natürlich schon Grundgehorsam, weil das einfach auch sein muss, dass die natürlich ein bisschen diszipliniert sind im Einsatz. Ja, und ja, da nicht einfach jeder Hund macht, was er will und einfach mal aus dem Kofferraum rausspringt. Ja, irgendwo vielleicht im schlimmsten Fall auf die Straße oder da zwischen den Einsatzkräften irgendwo rumrennt. Also das gibt es natürlich nicht. Aber es ist, wie gesagt, nicht so ein Wahnsinnsgehorsam, wie es vielleicht auch bei Polizeihunden ist, wo es natürlich auch vonnöten ist, ja, weil die ganz ein anderes Spektrum abdecken.
Oh ja, ja. Also, und natürlich müssen die sich untereinander auch, die müssen ein gutes Sozialverhalten haben, oder?
Ja, also die begegnen sich im Training und auch im Einsatz eigentlich eher weniger. Ja, also es ist natürlich schön, wenn die ein gutes Sozialverhalten haben. Es erleichtert die Sache ungemein, aber sie sehen sich nicht wahnsinnig oft. Also wenn man jetzt mal von einem Training ausgeht, wenn wir trainieren und es sind viele Hunde da, wir haben 3 Stunden Training, es kommt jeder Hund separat raus. Also die trainieren nie miteinander. Ja, jeder kriegt seine eigene Spur, jeder kriegt sein eigenes Training. Und von diesen, sagen wir mal, 3 Stunden, ist jeder Hund maximal eine Viertelstunde dran. Mhm. Ja, und den Rest der Zeit verbringt er wartend. Ja. Klar ist es schön, wenn die sich untereinander gut vertragen, aber in der Regel ist es so, dass jeder Hund einzeln arbeitet.
Ja. Aber die sind natürlich sozialverträglich grundsätzlich, aber da hundelt es genauso, wie es bei uns menschelt. Ja, ja. Jeder Hund kann nicht jeden Hund gleich gut riechen, ja, besonders wenn es halt 2 Rüden sind, vielleicht noch 2 so ein bisschen dominante Alpha-Rüden, ja, dann kann es schon mal sein, aber wir kennen unsere Hunde, wir können sie lesen und dann können wir natürlich schauen, jetzt gerade wenn man irgendwo ein Gruppenfoto oder macht, ja, dann, dass die 2 Rüden jetzt vielleicht nicht gerade nebeneinander sitzen, ja, beim Foto oder irgendwo so zusammenkommen. Wir haben ja auch viele Events, irgendwelche Vorstellungen oder Vorführungen oder ähnliches. Ja. Auch da schauen wir natürlich, dass wir die, wo sie jetzt nicht so super riechen können, jetzt nicht gerade in einem beengten Raum irgendwo zusammenkommen. Ja. Also das machen wir natürlich, aber grundsätzlich verstehen sie die. Ja. Wir gehen ja miteinander Gassi, wir verbringen ja in der Freizeit viel Zeit miteinander, wo man sie kennt und einmal mit den Hunden Zeit verbringt. Also ich wüsste jetzt gar keine, wo sie jetzt so überhaupt nicht kennen, dass man sagt, rumst es aber richtig, die zusammenkommen. Aber könnte tatsächlich passieren, deswegen kann es ein super toller Rettungshund sein und mit Menschen ja super verträglich sein. Wenn der natürlich an jeden Hund gleich packt, der irgendwo ums Eck kommt, ja, dann ist er natürlich auch nicht geeignet. Aber wenn der mal knurrt oder irgendwas zeigt, dann ist das in Ordnung. Ja. Weil, wie gesagt, zwischen uns Menschen ist das ja dasselbe, dass ich mal einem sage, du bist schon heute ein bisschen Abstand. Weil
ich habe gesagt, Training jeden Freitag, 3 Stunden circa. Gell?
Ja, wir sind montags dran, also wir trainieren an einem anderen Tag.
Ausgebildeten müssen ja auch dauernd trainieren,
ja,
richtig?
Ja, ja, die müssen dauernd im Training sein, weil die einsatzfähig sind, die Hunde, und den Einsatz gehen, die erleben natürlich beim Einsatz immer irgendetwas, was man dann eventuell hinterher wieder rausarbeiten muss. Ja,
weil Zum Beispiel?
Naja, das sind komische Situationen für einen Hund, die ihm nicht klar sind. Es ist eine Spurenlage eventuell, die für einen Hund nicht so ganz klar ist. Da passieren einfach Dinge, die wir im Training dann eventuell nachstellen können und wieder glatt bügeln, sage ich jetzt mal. Ja, und das brauchen die Hunde. Was im Einsatz passiert, ist, dass die Hunde oft nicht finden. Und das ist für einen Hund ziemlich frustrierend.
Oh je,
also dieses Nicht-Finden, weil sie trainieren ja meistens mit einem Fund, was für sie sehr belohnend ist. Das Suchen ist belohnend, das Ende ist belohnend. Und wenn sie in den Einsatz gehen, haben sie eben oft kein Ende. Es gibt ein offenes Ende. Und das ist für einen Hund ein bisschen frustrierend. Und das muss man dann eben auch wieder rausarbeiten.
Kann man in der Situation nicht glatt bügeln.
Also nein,
da kann man ja nichts tun.
Also bei uns schlecht, in der Fläche geht es manchmal.
Ja.
Da kann man nacharbeiten, bei uns ist es schlecht. Das muss man dann tatsächlich hinterher im Einsatz machen, im Training machen, weil während dem Einsatz, wir wissen nie, was der Hund jetzt gerade für eine Spur verfolgt hat. Was belohnen wir? Was war denn da jetzt wirklich? Also deswegen ist der Einsatz oft für einen Hund einfach zwar schön, weil er wichtig ist, aber das Ende ist manchmal ein bisschen frustrierend und das müssen die halt auch im Laufe der Zeit lernen. Der junge Hund wird damit noch nicht so gut umgehen können wie schon ein älterer Hund, der das kennt, der sagt, ja, das habe ich jetzt schon oft erlebt, das stecke ich einfach weg.
Ja. Aber es wäre eben ungünstig, wenn er 3-4 Mal hintereinander so eine Situation hat, wo quasi sein Einsatz nicht zum Erfolg führt, dann wäre es für ihn nicht gut.
Genau.
Und deswegen macht man es dann im Training wieder wett.
Ganz genau. Deswegen trainieren wir regelmäßig, dass sowas nicht passiert. Klar, das passiert auch mal, wenn wir viele Alarmierungen haben in der Woche, dass mal der einzelne Hund mal öfter in den Einsatz gehen muss. Das mutet man dann aber auch eher den Hunden zu, die einsatzerfahren sind, wo man dann sagt, okay, der steckt das weg, der kann das. Die jüngeren Hunde lässt man dann aus solchen Situationen raus, aber dann muss man eben auch da wieder nacharbeiten.
Ein Hund ist ausgebildet, Menschen zu suchen und zu finden in der Fläche oder eben in speziellen Situationen wie in der Stadt. Jemand ist abgängig von einem Seniorenheim zum Beispiel. So, die Ausbildung ist quasi vollendet und dann kommt die Prüfung. Wer macht die? Macht es die Ihrem Verein oder gibt es eine übergeordnete Institution?
Also bei uns, bei der DLRG gibt es vom Landesverband praktisch, also für ganz Bayern, gibt es eine Prüfungsordnung und wird auch von externen Prüfern dann geprüft.
Es sollen eben nicht die Ausbilder sein, dass da keine Sympathien
sind. Nein, das sind nicht die Ausbilder, sondern das sind übergeordnete Prüfer, unabhängige Prüfer, genau, auch nicht aus der eigenen Staffel natürlich. Und die prüfen dann das Team. Ja. Also vorangeht ja auch die aufwendige Ausbildung für die Hundeführer. Also der muss Karte, Kompass, Kynologie, also die Lehre vom Hund, Basiskrisenintervention, dass er eben auf Stresssituationen vorbereitet wird. Der muss bei uns das Rettungsschwimmabzeichen ablegen, weil wir ja Wasserrettungsorganisation sind. Der muss Sanitätsausbildung machen, höherwertige. Ja. Also es ist schon eine relativ umfassende Ausbildung auch für den Hundeführer, die er parallel zu der Ausbildung vom Hund machen muss. Ja. Und das wird dann tatsächlich in der Prüfung abgeprüft. Also in der Fläche ist es so, dass da ein Gehorsamstest eben ist, wo man schon prüft, wie der Hund so im Gehorsam ist grundsätzlich. Ja. Und wenn er das dann geschafft hat, dann kommt die eigentliche Prüfung. In der Fläche ist die Aufgabe 50.000 Quadratmeter. Also bloß, dass man so eine Vorstellung hat, das sind ungefähr 7 Fußballfelder im dicht bewachsenen Wald abzusuchen und hat dafür eine halbe Stunde Zeit. Und in der halben Stunde sollte er dann zwischen 1 und 3 versteckt Personen oder vermisste Personen auffinden und anzeigen. Mhm. Also das ist reine Suchzeit. Jedes Mal, wenn der Hundeführer sagt Anzeige, wenn der Hund eine Anzeige macht, dann wird die Zeit gestoppt. Also ich habe tatsächlich 30 Minuten Suchzeit, aber wenn man mal so einfach mal 7 Fußballfelder abläuft, dann kann man sich ja vorstellen, dass man da jetzt nicht groß rumtrödeln braucht und der Hund schon sehr selbstständig arbeiten muss, weil ich es einfach fußläufig gar nicht schaffe, so ein großes Gebiet abzusuchen. Ja. Und das ist ja teilweise, wie gesagt, dicht bewachsen mit Dornen und Bäumen und alles. Ja.
Aber also, es kommt auch vor, dass mal nicht bestanden wird. Das gibt es
ja,
auch.
Ja, ja, ja. Natürlich, also die Durchfallquote, ist schon relativ hoch, muss man sagen. Ja. Also ich kenne fast keinen Hundeführer, der nicht in seinem Hundeführerleben schon mal nicht bei einer Prüfung durchgefallen ist. Ja. Man muss das aber einfach auch wegstecken und einfach sagen, ja, es spielt so viele Faktoren rein. Das ist ja müßig, dann dem Hund irgendeinen Vorwurf zu machen oder sich selber. Da muss man einfach sagen, okay, abhaken und sich auf die nächste Prüfung vorbereiten, schauen, woran hat es denn gelegen. Ja. Hat der Hund nicht angezeigt oder hat der Hundeführer das Gebiet falsch eingeteilt von der Suchtaktik her, dass er nicht alles abgesucht hat oder. Da gibt es also viele Möglichkeiten, wo A, der Hund oder A, B, der Hundeführer natürlich irgendwelche Fehler machen kann, was dann zu Nichtbestehen der Prüfung führt. Ja.
Er hat bestanden, er ist jetzt bei euch im Team. Es kommt ein Einsatz. Wer alarmiert denn eigentlich? Also wer fordert euch an?
Die Polizei.
Die
also
Polizei.
Wir werden von der Polizei zur vermissten Suche alarmiert.
Und warten die erst eine Zeit lang ab, ehe sie euch alarmieren oder sagen sie, so wie das klingt, müssen wir gleich mal anrufen?
Ja, also die unterscheidet natürlich die Polizei. Vermisstenfall ist ja nicht Vermisstenfall. Ja. Also wenn das jetzt die ältere Person, dement aus dem Altenheim ist, die im Nachthemd abhängig ist bei minus 10 Grad,
dann
wird die Polizei
schnell,
einmal eher ein bisschen Gas geben. Ja. Mhm. Wenn das jetzt der 17-Jährige ist, der schon das 20. Mal irgendwo unterwegs ist, weil er halt so einen Freiheitsdrang hat, dann wird die Polizei das erst einmal anders bewerten. Ja. Also es gibt da bei der Polizei so ein bestimmtes Schema, was erst abgefragt wird. Es werden auch erst die Krankenhäuser abgefragt, natürlich, ob die Person vielleicht irgendwo hilflos aufgegriffen worden ist, in einem Krankenhaus ist. Es wird natürlich auch die Polizeimöglichkeiten erst einmal ausgeschöpft, bevor sagen, wir holen jetzt da x Leute von den Arbeitsplätzen weg, was ja richtig ist, schöpfen wir erst einmal die eigenen Möglichkeiten aus. Ja. Wir schauen Kameras an U-Bahnhöfen, wir schauen Hubschrauber, und bewerten das Gesamtbild und dann entscheiden sie letztendlich, okay, da macht jetzt der Einsatz von Rettungshunden Sinn oder eben auch nicht. Ja, wenn jemand mit dem Auto abgängig ist, dann macht es erst einmal keinen Sinn, weil der kann ja überall sein. Ja.
Und wer entscheidet dann, wer von euch gerufen wird oder loszieht? Gibt es einen Dienstplan oder einen Bereitschaftsplan?
Also tatsächlich, wir sind ja in so einem Rettungshundeverbund, kann man ja sagen. In München gibt es ja jetzt Stadt- und Landkreis 7 Rettungshundestaffeln und jede Woche hat eine andere Staffel, stellt den Leiter Rettungshunde. Ah. Der ist der Ansprechpartner für die Polizei und der entscheidet dann letztendlich, was für ein Kräfteaufwand, was für Hunde, wie viele Hunde.
Das bleibt dann quasi wieder bei euch.
Genau.
Diese Entscheidung.
Also die Entscheidung trifft immer der jeweilige Einsatzleiter, der für alle Staffeln zuständig ist. Also man muss sagen, wir haben ein super tolles Verhältnis hier in Stadt und Landkreis München und einem Leitstellenbereich von Fürstenfeldbruck, wo wir zuständig sind. Wir kennen uns alle untereinander, wir trainieren zusammen, wir ergänzen uns zusammen. Das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit und überhaupt kein Konkurrenzdenken, ja, was leider nicht überall so ist, muss man ehrlicherweise sagen. Und darum arbeiten wir da auch gut zusammen und können auch die Lage immer gut einschätzen und haben auch immer ausreichend Hunde vor Ort eigentlich.
Aber haben Sie einen Piepser oder wie funktioniert das? Wie bei der Feuerwehr?
Ja, genau. Wir haben ein Alarmierungssystem auf dem Handy und über das wird man Tag und Nacht sehr lautstark angefordert.
Also weiß man dann ja auch. Ja. Also wenn der Piepser geht, dann
ganz
geht schnell.
Ja, genau.
Und der Hund weiß es eben auch schon, haben Sie erzählt.
Ja, wenn der Hund schon öfter im Einsatz war, dann kennt er das Szenario natürlich und steht dann schon an der Tür und sagt, so, und jetzt geht's aber los. Jetzt mach mal ein bisschen schnell.
Mach mal schnell, genau. Zieh mal die Schuhe schneller an.
Und dann kann es natürlich auch mal passieren, dass in dem Fall, wenn man sich fertig macht, den Hund fertig macht, man setzt sich ins Auto und dann ist der Einsatzabbruch, das gibt es auch, ja, dass die Person vorher gefunden wird und dann sitzt der Hund im Auto und sagt, Moment.
Ja, Moment mal,
du hast das jetzt. Ja. Wir wollten eigentlich jetzt los zur Suche.
Ja, und dann muss man kurz einen Nachtspaziergang einschalten, damit er nicht ganz frustriert ist.
Ja, das ist tatsächlich so, weil die erwarten sich natürlich auch was, für die ist das spannend. Mhm. Ja, aber das kommt natürlich auch oft vor.
Ja, gut, der Hund ist enttäuscht. Ihr seid unter Umständen mal, möchte nicht sagen enttäuscht, natürlich auch enttäuscht, wenn die Suche nicht erfolgreich ist. Aber ihr seid vor allen Dingen auch ab und zu wirklich mit Tragik und Tod und Betroffenheit und schlechten Emotionen konfrontiert. Das muss man auch ertragen können, sonst braucht man da nicht mitmachen, richtig?
Richtig.
Ja, ganz wichtig. Also erstmal muss man ja sagen, man stellt sich das vielleicht so ein bisschen anders vor, dass der Hund relativ oft zum Erfolg kommt. Mhm. Ja, dem ist mit Nieten so. Liegt an ganz vielen Faktoren, was für Suchgebiet hat man, wo ist die Person, ist die überhaupt da, wo wir gesucht haben und. Also ich kenne viele Rettungshundeführer, die ihren Hund ausgebildet haben und tatsächlich in dem ganzen Rettungshundeleben nie zum Erfolg gekommen sind, ja. Also das ist nicht selbstverständlich, relativiert sich aber auch, wenn man schaut, wie viele Feuerwehrleute gibt es und Feuerwehrleute kommen tatsächlich, in den Genuss, wirklich ein Menschenleben zu retten oder wie viele Wasserretter gibt es, die am See wochenlang irgendwo sitzen suchen. Und wie viel wirklich jemanden vorm Ertrinken aktiv retten. Mhm. Ja, und dann sieht man wieder, da haben wir gar nicht so wenig Erfolge eigentlich. Mhm. Und man muss ja bei uns auch sagen, Erfolg ist ja nicht nur, wenn der Hund tatsächlich jemanden findet, sondern also speziell bei den Mantrailern, wenn der sagen kann, der Hund ist zum Bahnhof gelaufen, weil dann hat die Polizei wieder einen neuen Ansatz. Dann können die sagen, wir überprüfen die Kameras, wir schauen, wo er vielleicht wieder ausgestiegen ist oder solche Sachen. Also da sind die Mantrail-Hunde sehr, sehr hilfreich, um der Polizei Hinweise zu geben, wo haben wir neue Ansätze. Ja. Oder wo ist die Person nicht? Die können ja auch sagen, ja, es gibt eine Zeugenaussage nach einem Zeugenaufruf, die Person ist am Stachus gesehen worden. Ja, dann fahren wir da hin mit dem Hund, geben denen den Geruch und der Hund riecht und sagt, nee, da war die Person nicht. Also der Hund läuft nicht, der schaut sich zwar ein bisschen um und sagt, nee, da ist der Geruch nicht. Ja. Also eine Wahnsinnsleistung, wenn man sich vorstellt, wie viele tausend Leute da am Stachus sind. Und dann sagt er einfach, okay, der ohne Geruch ist jetzt aber unter den tausend nicht dabei, der war hier nicht. Ja, dann kann die Polizei sagen, okay, der Zeuge hat sich vermutlich geirrt.
Aber haben Sie schon, Sie schon mal bei einer Suche dann einen toten Menschen finden müssen?
Ich nicht. Also meine Funde waren lebend,
schön.
Gott sei Dank. Mhm. Also ich habe mit beiden meiner Hunde jeweils einen Lebendfund, aber der Jürgen, bei ihm schaut schon anders aus.
Mhm. Ja, tatsächlich, mein Hund hat eine Person tot gefunden nach dem Suizid und eine aber erlebend, Gott sei Dank.
Braucht man da selber Hilfe? Es ist eine schwierige Situation.
Ja, tatsächlich. Also bei mir ist es so, durch das, dass ich ja bei der Berufsfeuerwehr bin, ist mir das natürlich vertraut. Ja, wir haben auch viele, die im Rettungsdienst sind, die können mit solchen Situationen natürlich ein bisschen anders umgehen. Aber auch da gibt es Situationen, wo man natürlich in Anführungszeichen professionelle Hilfe braucht. Drum werden die Leute ja in Basiskrisenintervention geschult. Einmal, um mit Angehörigen umzugehen, was ja auch relativ oft vorkommt, wenn wir die Geruchsartikel holen, wir sind ja ganz nah an den Angehörigen und oft wirklich die letzte Hoffnung für die, wo die sagen, ja, wenn es der Hund jetzt nicht reißt, dann was kommt danach? Ja, da kommt nicht mehr viel. Und das muss man ja erst einmal verarbeiten, dass man dann da in die emotionale Lage reinkommt, dass ein Familienmitglied vermisst ist, ja, und da wirklich mitten in der Wohnung, in der Familie ist, man sieht die Bilder an der Wand, das saugt man ja alles auf, ja, und wenn man weiß, okay, da wird jetzt jemand vermisst und wir sind jetzt in ihr letzte Hoffnung, das macht ja was mit jemandem, ja, also selbst bei mir, wo ich das wirklich ja viele Stresssituationen kenne, ist das immer wieder so eine Situation, wo man sagt, puh, ja, und das ist das, wo man natürlich dann danach im Team drüber redet, ja, seine Emotionen, ein Austausch, ganz wichtig im Team, weil die können das auch verstehen, ja, weil die das selber ja mitgemacht haben, ja, im Außenstehenden, wenn ich das erzähle, der sagt, ja, okay, aber ist das jetzt echt so schlimm, ja, ist schlimm und das lernen wir einfach tatsächlich schon, da untereinander auch zu reden und wenn wirklich mal jemand einen Todfund hat, was ja tatsächlich leider vorkommt, dann gibt es auch die Möglichkeit, wir werden uns immer erst einmal im Team unterhalten. Ja. Wir haben auch welche, die intern wirklich geschult sind drauf, auf solche Gespräche, die das begleiten. Und wenn man dann feststellt, dass jemand ja so eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, dann gibt es auch Möglichkeiten, das professionell dann abzugeben. Ja.
Wir haben noch gar nicht gesprochen über die Ehrenamtlichkeit eurer Arbeit, denn das, ihr seid ja Ehrenamtler, ihr kriegt ja da kein Geld dafür, ihr macht es ja umsonst. Und jetzt ist die Frage, Sie haben mir erzählt im Vorgespräch, Frau Rebel, Sie arbeiten selbstständig, also quasi Sie schädigen sich selber, in Anführungszeichen, wenn Sie halt nicht am Schreibtisch sitzen, sondern mit dem Hund ganz unterwegs sind auf Suche. Sie sind bei der Feuerwehr, da wird es ein bisschen leichter sein, weil die haben natürlich Verständnis. Was macht denn jetzt jemand, der ein Angestellter ist in einem vielleicht in einem Handwerksberuf und sagt, na Chef, ich kann leider jetzt nicht das Waschbecken anschließen oder das Bettkastel ausliefern, weil ich bin jetzt seit 4 Stunden auf Suche und das dauert auch noch ein bisschen. Die haben es schwer, oder?
Ja, natürlich. Also da sind wir auf die Arbeitgeber natürlich angewiesen, die das tolerieren, dass der Mitarbeiter vielleicht auch mal ein bisschen unausgeschlafen in die Arbeit kommt. Ja. Da sind wir wahnsinnig dankbar und das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, gerade in der jetzigen Zeit, wo das immer schwieriger wird. Also da an dieser Stelle gleich mal ein herzliches Dankeschön an die ganzen Arbeitgeber. Auf der anderen Seite, wenn es halt mal nicht geht, dann geht es nicht. Ja. Also Familie und Beruf geht natürlich immer vor. Ja. Mhm. Ich kann nicht immer abhauen bei der Familienfeier, ich kann nicht immer, weil irgendwann gibt es dann natürlich auch Ärger und das wollen wir nicht. Und wir sind so groß aufgestellt, dass man immer mal sagt, heute mal der, morgen mal der. Also das trifft ja nicht immer dieselben. Ja. Von daher geht es dann letztendlich schon. Ja.
Also aber wie entscheidet ihr das untereinander? Also dass Sie sagen, also jetzt rufe ich nicht schon wieder die Ina an, die war ja schon bei den letzten zwei dabei. Jetzt,
alarmiert werden ja immer alle.
Es werden immer
dann
alle.
Dann haben wir eine App, wo man reinschauen können.
Okay, und dann sagt einer, bei mir geht,
sie weiß natürlich unterwegs. Auch, oh, der war letztes Mal schon unterwegs. Und dann soll der mal daheim bleiben, dann bin ich jetzt immer wieder dran und muss halt einmal wieder, ja, tatsächlich, wer steht schon gerne in der Nacht um 3 auf, ja. Und vielleicht im Winter im Schneegestöber und geht dann aus und durch den Wald. Also in Anführungszeichen ein kleines bisschen verrückt muss man da schon sein. Ja. Mhm. Und viel Enthusiasmus mitbringen. Und ehrenamtlich, ja, es ist ja nicht bloß so, dass wir es umsonst machen, sondern im Gegenteil, wir fahren privat unsere Benzinkosten, wo wir kilometerweit fahren und. Ja. Also das wird uns ja alles nicht zahlt. Also leider ist die Rettungshundearbeit jetzt nicht im Rettungsdienstgesetz verankert.
Das ist eigentlich auch nicht ganz fair.
Nee, es ist tatsächlich nicht fair. Ja, fair, nee, weil die Wasserrettung ist.
Es geht ja auch nicht um großen Reichtum damit machen, aber dass man wenigstens ein bisschen an Aufwand entschädigt kriegt. Wie Sie sagen, wenigstens Benzinkosten.
Ja,
so irgendeine kleine Pauschale pro Einsatz
leider nicht so.
Wäre also wünschenswert.
Da sind wir tatsächlich zu 100% auf Spenden angewiesen. Da müssen wir also Aktionen machen.
Ja, darum steht es ja auch in der Fußgängerzone.
Genau. Ja, und dieses Wochenende haben wir beim Höfner wieder eine kleine Werbung, Aktion, eine Tombola, wo der Reinerlös dann letztendlich zu unserer Kosten geht, also wer uns da besuchen möchte, gerne. Aber wir müssen uns das tatsächlich alles selber finanzieren. Ja. Und deswegen ja, ist das auch noch ein bisschen höher vielleicht einzuwerten, vielleicht bei der Feuerwehr, wo man relativ viele Sachen schon auch gestellt kriegt und einen Kostenersatz kriegt.
Auf jeden Fall, also da muss eine gewisse Leidenschaft, Passion und einfach auch die, natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, kommt bei mir jetzt nicht drauf an, ob ihr einen 50er Mehrzahl für Benzin oder nicht habt, vielleicht auch nicht jeder.
Also ich denke mir immer, andere gehen in die Berge oder spielen Tennis oder haben sonst irgendwelche kostenaufwendigen Hobbys. Wir machen das.
Ja, genau.
Ja, ist schön, dass Sie es als Hobby bezeichnen. Wir haben vorhin darüber gesprochen zum Abschluss der Sendung. Sie haben eigentlich keine Nachwuchssorgen. Es gibt viele Leute, die sich dafür interessieren und immer wenn wo ein größtes Unglück war, leider wie Erdbeben in der Türkei oder wo Rettungshundestaffeln beteiligt waren, dann klingeln bei euch die Telefone. Trotzdem die Frage, wenn sich jemand dafür interessiert, wie wäre das Prozedere, wie geht der vor oder wo ruft er an, wo macht er sich vorstellig?
Also am besten übers Internet, wir haben eine Webseite von unserem Ortsverband, also wenn man DLRG und Pöcking eingibt, dann kommt man da drauf.
Andere auch. Wir müssen ja ganz Bayern im Blick haben, die anderen Rettungshundestaffeln
auch. Also bei den anderen Organisationen
auch,
denke ich das ähnlich. Ja, die haben also der einfachste Weg über die Website, da stehen auch Kontaktadressen drin oder ein Kontaktformular, wo man ausfüllt und sagt, ich interessiere mich für die Rettungshundearbeit. Und man meldet sich dann einfach einmal und ich denke, dann kriegt man da eine Antwort. Und wie gesagt, bei uns ist erst einmal so ein bisschen Abfragen, gegenseitiger Austausch, ist das überhaupt was für mich, kann ich die Zeit aufwenden und bringe die Voraussetzungen mit und das ist... denke ich, so der einfachste
Weg. Das muss man auch realistisch einschätzen, natürlich.
Ja, tatsächlich. Weil
wir haben ja gerade gehört, es hängt wirklich viel dran für beide, nicht nur für den Hund, auch fürs Herrle oder das Fraule.
Und es ist kein Bespaßen vom Hund. Viele meinen tatsächlich, das ist ja Bespaßen, dass der Hund eine Aufgabe hat, da steckt viel mehr dahinter.
Mhm. Zum Abschluss nochmal ein Wort. Warum ist es für Sie ein Hobby, eine Passion? Also was motiviert Sie, ehrenamtlich, ohne irgendein Entgelt, auch diese Arbeit zu machen für die Gesellschaft. Das ist eine Arbeit für die Gesellschaft.
Ja, das ist tatsächlich, man wächst da rein. Also ich bin tatsächlich reingewachsen. Ich habe mir nicht den Hund angeschafft und habe gesagt, ich möchte damit in die Rettungshundestaffel. Ich bin da reingewachsen und wenn man dabei ist, dann, das ist eigentlich wie ein Sog. Es ist...
Ja, wir sind ja ein super tolles Team, wir machen viel privat, wir treffen uns oft, wir haben viel Kontakt, das ist halt auch wie eine Familie, muss man tatsächlich sagen.
Ja.
Und das macht es halt auch so schön, weil man einfach in guten wie in schlechten Zeiten tatsächlich zusammen ist und viel erlebt zusammen und das schweißt einen natürlich zusammen. Und weil die größte Motivation ist natürlich, wenn man jemanden gefunden hat. Ja. Also jeder Rettungshundeführer, der tatsächlich mal eine Person leben gefunden hat, der wird sagen, das ist so ein tolles Gefühl, einfach das möchte ich machen. Ja. Und einfach jemandem zu helfen, das ist ja wie in alle sozialen Sachen, wo man sich ehrenamtlich engagiert. Ja, dass
trotzdem
man da,
ein herzliches Vergelt's Gott an dieser Stelle, nicht nur an Sie für den Besuch im Studio und Ihre Hundestaffel in Pöcking, sondern an alle anderen, die da draußen unterwegs sind und ehrenamtlich, unentgeltlich, ohne einen Cent diesen Job für uns alle machen. Und wenn wir euch stehen sehen, irgendwo in der Fußgängerzone oder wo ihr halt eure Gelder ein bisschen zusammensammeln müsst, damit ihr eure Arbeit am Laufen halten könnt, dann tun wir was. Nein, das verspreche ich mal.
Jeder Euro ist wert.
Dankeschön.
Danke für den Besuch. Danke. Schön war's.